Wir sitzen hier heute mit Managing Director und Head of Retail Services Christoph Scharf in Frankfurt am Goetheplatz und blicken direkt auf die Goethestraße. Wo sonst könnte man einen Podcast zum Thema Handel aufnehmen, wenn nicht hier? Der Markt ist in Bewegung. Halbzeit 2025. Wo stehen wir? Was treibt die Branche und was bringt der Jahresendspurt? Zwischen Gastro, Luxus und Lebensmitteltrends. Wir sprechen über Frequenzen, Formate und darüber, was jetzt wirklich zählt. Also bleiben Sie dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings. Die Immobilienwelt im Wandel.
Lieber Christoph, schön, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast, um mit mir über den Retailmarkt zu sprechen. Ich muss gestehen, ich will einen neuen Versuch mit dir wagen und nicht mit unseren Entweder-Oder-Fragen starten, sondern mit zwei anderen Fragen, auf die du gerne etwas länger antworten kannst. Aber auch hier würde ich dich bitten, nicht so lange drüber nachzudenken. Was ist denn dein Lieblings-Shopping-Center?
Westfield Überseequartier hat er jetzt eröffnet. Und das hatte ich mir vor 2 Wochen angeschaut oder zur Eröffnung angeschaut. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und insofern, Lieblings-Shopping-Center, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber es fand ich sehr attraktiv und fand das für die heutige Zeit sehr gelungen.
Die Frage ist mir gekommen, als wir letztens telefoniert haben und du mir erzählt hast, dass du das erste Mal so richtig bewusst im MTZ hier, mein Taunuszentrum, warst. Da habe ich mich gefragt, wo geht ein Christoph Scharf eigentlich gerne einkaufen? Und die zweite Frage wäre, ohne welche App auf deinem Handy könntest du gar nicht mehr leben?
Ich fange mal mit der zweiten an. Ist tatsächlich wahrscheinlich die Lufthansa-App.
Oh, okay.
Und die Wetter-App ist auch immer sehr wichtig, vor allem wenn man viel unterwegs ist. Dann schaue ich immer, wo fliege ich hin, wenn ich meinen Koffer packe. Und teilweise habe ich dann mal so eine Stadt wie Frankfurt natürlich regelmäßig drauf, aber dann auch noch mal München und starte in Berlin. Und dann muss ich so überlegen, ziehe ich eine Jacke an, brauche ich einen Pullover etc.? Was für Schuhe ziehe ich an? Welche packe ich rein? Also insofern, die Wetter-App ist auch ganz, ganz wichtig.
Sehr interessant. Als ich drüber nachgedacht habe, war mein erster Gedanke irgendeine Messaging-App. Aber dann ist mir da, also ich muss sagen, ich bin sehr schnell dann auf die Kamerafunktion gekommen, weil ich hätte gar keine Lust mehr, so eine Digitalkamera mit mir rumzuschleppen. Oder wie oft hat man das, dass man irgendwas Schönes sieht und einfach mal einen Schnappschuss macht? Deswegen, also für mich wäre es, glaube ich, wirklich die Kamera-App. Aber Wetter-App, ja, man könnte den Wetterbericht hören im Radio, das würde vielleicht noch gehen, ja. Aber dann ist es schwer, wenn man sehr viel reist. Also.
Gut, die Kamera habe ich natürlich jetzt nicht genommen, weil die für mich sozusagen im Device selber drin war und ich nicht eine zusätzliche App noch dazu habe. Aber es sind die Reise-Apps, die man einfach sehr, sehr häufig gebrauchen kann, auch wenn Verspätungen sind und so weiter und so fort. Und, auch die Bahn-App, ja, ist natürlich auch neben der Lufthansa-App sozusagen mit die wichtigste App, die ich habe.
Jetzt ist Ende Mai. Die Hälfte des Jahres ist quasi schon rum. Kannst du uns kurz nochmal abholen? Wo steht denn der Retailmarkt aktuell?
Gerne. Also ich würde verschiedene Bereiche sozusagen jetzt mal angehen. Fangen wir mal beim natürlich wichtigen Bereich Investment an. Das erste Quartal, wir haben ja jetzt noch nicht das erste Halbjahr, hatte 1,3 Milliarden Transaktionsvolumen im Retailbereich. Und wir waren ja noch im vergangenen Jahr sogar Nummer 1 im Vergleich zu den anderen Assetklassen. Das hat sich dieses Jahr oder im ersten Quartal jetzt verändert. Office ist wieder an Nummer 1 mit 1,7 Milliarden und Logistik so ungefähr ähnlich wie unser Bereich. Das ist natürlich in Gänze immer noch relativ wenig, aber es zeigt, dass Retail eine wichtige Assetklasse für die Investoren sind. Gleichzeitig muss man konstatieren, dass die größeren Transaktionen tatsächlich nachgelassen haben, fast um die Hälfte, und im kleineren Segment es aber sehr stabil geblieben ist. Das heißt also, die kleineren bis 50 Millionen, kleineren mittleren Volumen, die sind noch sehr stabil. Und das war auch unsere Wahrnehmung in den vergangenen Monaten, muss man sagen. Was positiv ist, dass die Portfolienverkäufe wieder angestiegen sind und das beste Zwischenergebnis in den letzten 5 Jahren aufzuweisen hat. Wenn man sich den Split so ein bisschen anschaut, was ist im Investment am besten gelaufen, ist es weiterhin das Fachmarktzentrum bzw. Supermärkte. Da lagen wir bei um die 65%, was natürlich ein sehr hoher Wert ist, aber auch in den vergangenen Jahren immer wieder in einzelnen Quartalen erreicht worden ist. Shopping Center liegt mit 22%, dann an zweiter Stelle die Geschäftshäuser 11% und die Kaufhäuser bei 3%. Da sieht man, dass das Thema Fachmarkt, Food eben weiter sehr gut läuft. Aber da können wir später vielleicht nochmal mehr drauf eingehen. Ansonsten gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema Vermietung und in die Innenstädte. Die Passantenfrequenzen sind tatsächlich wieder sehr gut. Insgesamt sind eigentlich 2/3 der Shoppingmeilen, die wir betrachten, konstant beziehungsweise leicht auch nach oben gegangen, was natürlich schon mal sehr, sehr gut ist und dementsprechend auch dieses Corona-Thema weit weggelegt worden ist. In der Spitzengruppe sind die altbekannten Straßen, wie zum Beispiel die Kaufinger und die Neuhauser Straße oder dann auch die Georgstraße, die Zeil-Schillergasse und auch in Stuttgart die Königstraße. Das sind eigentlich so die Top-Städte, wo letztendlich pro Quartal so um die 4 bis 6 Millionen Passanten in diesen Straßen entlang gehen. Und das ist ein sehr hoher Wert. Und ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber ich finde schon, dass die Straßen deutlich, deutlich frequentierter geworden sind, auch gegen Abend. Liegt vielleicht an der Sommerzeit auch und dass die Leute wieder mehr draußen sind. Aber ich kann mich noch erinnern, so weiß nicht, ich glaube vor 2 Jahren oder so, wo es deutlich niedriger war, die Leute waren nicht draußen. Mittlerweile wird man schon in den Top-Straßen auch wieder umgerannt. So, ansonsten sind es ja nicht nur die Top-Straßen oder Top-Lagen, sondern auch gute B-Städte. Jetzt mal so 2 eigentlich oder 3 rausnehmen, zum Beispiel Leipzig, was auch eine sehr dynamische Stadt ist mit plus 12%. Passantenfrequenz, Wachstum eben in der Grimmarschen Straße und dort kamen dann auch immerhin 3 Millionen im Quartal zusammen. Aber auch zum Beispiel die Kirchgasse in Wiesbaden oder auch die Hauptstraße in Heidelberg hat sehr gute Frequenzen im letzten Quartal aufweisen können. Ansonsten, wo steht der Retailmarkt noch? Im Generellen, man kann sagen, das Kaufverhalten ist deutlich selektiver geworden. Man schaut bewusster und man kann eigentlich sagen, Qualität schlägt Quantität. Digitalisierung, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon so ein bisschen gesagt, ist natürlich das Thema Click and Collect, Loyalty-Apps, ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte auch Bräuninger schon mal irgendwann gesagt, dass das natürlich ein sehr gutes Omnichanneling ist im Branchenvergleich. Weil die verstanden haben, dass der Kunde eben nicht nur online kauft oder nicht nur in den Laden geht, sondern dass beides einfach notwendig ist, um eine Marke präsent zu machen und eine Marke auch stark zu halten über einen ganz langen Zeitraum. Und ja, vielleicht die Herausforderung momentan ist natürlich, dass aufgrund der Zurückhaltung manchmal im Konsumverhalten es natürlich auch Leerstände gibt, auch teilweise sehr große Flächen leer stehen, also Thema Kaufhäuser etc. nach der Karstadt-Pleite. Das ist sicherlich die Herausforderung momentan, die Leerstände auch zu managen und neuen Strukturen hinzuführen.
Jetzt habe ich mehrere Dinge im Kopf. Erstmal die Passantenfrequenzen. Also ich muss auch sagen, hier auf der Zahl merkt man es auch sogar mittags, wenn man hier mittags rausgeht, um nur irgendwie kurz was zu besorgen oder sich Essen zu holen. Es ist deutlich, deutlich voller. Was natürlich schön für euch ist. Als Fußgänger ist das ein bisschen doof, wenn man dann umgerannt wird, wenn man es eilig hat. Und zu der Digitalisierung. Es ist verrückt, wie viele Apps gerade vom Lebensmittelhandel, also Penny, Rewe, gefühlt Lidl, alle haben jetzt eine eigene App. Aber jetzt hast du ja schon angedeutet, was gut und was schlecht läuft. Kannst du denn da im Detail darauf eingehen? Also gerade weil wir dieses Jahr zum ersten Mal den Grocery Report rausgebracht haben und euer Jahresendspurt hat ja auch gezeigt, dass der lebensmittelgeankerte Handel ja irgendwie so Investors Darling ist. Oder war das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung?
Genau, ich hatte es ja schon gesagt, 65% war der Anteil des Transaktionsvolumens aus dem im Food-Bereich oder aus dem Food-Bereich und letztendlich dem Grocery-Bereich. Das war auch ein Ansatz der Startpunkt eigentlich unserer Überlegung, einen Grocery-Report einmal rauszugeben. Wir haben damit Weihnachten oder vor Weihnachten 24 gestartet, weil nach unserer Meinung nach gibt es keinen spezialisierten Report, der sich nur auf dieses Thema Fachmärkte und Grocery so wirklich konzentriert. Wir haben viele Transaktionen in den vergangenen Jahren begleiten dürfen, haben damit natürlich viele Insights auch in Mietpreise, Mietverträge etc. Und das haben wir alles einfließen lassen. Diesen Grocery Report wollen wir zweimal im Jahr rausgeben. Wir haben jetzt den zweiten vor der MIPIM herausgegeben und werden dann sozusagen den dritten vor der Expo wieder rausgeben. Und die Nachfrage ist tatsächlich sehr, sehr groß, weil es viele Investoren gibt, auch international, die letztendlich sich diesem Thema wieder nähern wollen und einsteigen wollen, weil sie einfach sehen, dass die Preise attraktiv sind und weil eben Lebensmittel ein stabiler Anker im gesamten Investmentmarkt ist, mit meistens langen Laufzeiten und wie gesagt sehr stabilen Mietern. Also das läuft sicherlich sehr, sehr gut. Vielleicht können wir kurz auf das Thema Luxus auch gehen, was ja auch in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen ist. Was man jetzt feststellt, und wir sitzen ja jetzt gerade in Frankfurt und wir gucken immer wieder auf das Goethe-Plaza, was wir ja auch vor vielen Jahren vermieten durften, und da gab es immer wieder Schlangen vor dem Louis Vuitton. Die Schlange ist deutlich kürzer geworden und man hat auch das Gefühl, es ist weniger los in dem Segment. Und das ist auch so. Es gab einfach sehr große Jahre, 2021 bis 2023, was so Ausnahmejahre waren, auch pandemiebedingt, dass viele sozusagen das genutzt haben und dort Nachholeffekte entsprechend auch ausgelöst worden sind. Gleichzeitig hat jetzt auch eine gewisse Marktsättigung stattgefunden und viele eben auch größere Anschaffungen getätigt haben. Und ich sagte vorhin, dass das Konsumverhalten auch ein bisschen eingeschränkter ist durch die allgemeine Marktphase, allgemeine Wirtschaftsphase und, und. Das ist aber sicherlich nur ein Grund, dass eben sozusagen gewisse wirtschaftliche Unsicherheit da ist. Ein anderer Grund, Deutschland hat sicherlich auch sehr stark im Luxussegment von den Chinesen profitiert. China schwächelt, es gibt letztendlich weniger Reiseverkehr und damit fällt auch ein ganz wichtiger Konsument sozusagen erstmal weg. Ist aber nicht ein Phänomen, was nur in Deutschland zutrifft, sondern eben dann auch global, und damit haben die Luxusbrands so ein bisschen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Gewinner, beziehungsweise sehr starke Brands. Das ist so ein bisschen in dem Bereich Quiet Luxury. Das heißt also, die Brands, die nicht unbedingt ihr Label wirklich nach außen tragen, sondern eben eher zurückhaltend sind. Also namentlich vielleicht genannt so ein Loro Piana oder ein Brunello Cucinelli, die sehr erfolgreich sind, oder The Row, die sehr erfolgreich sind und da auch so ein bisschen den Zeitgeist trifft, dass Luxus natürlich sehr nachgefragt ist, aber gerne auch mal von dem Luxus-Mainstream weg zu Qualität und wo man nicht unbedingt das Label vorne dran sieht. Das führt mich dann auch so ein bisschen noch zu einem weiteren Punkt, was gut funktioniert. Wir haben auch in der letzten Zeit oder jüngsten Zeit in dem Segment einiges gemacht, und das ist auch so ein Generationenthema, sozusagen Secondhand oder so dieses Thema wieder entstehen von Fashion, also Kilo Shop, Pick and Wait und so weiter und so fort. Die schießen auch aus dem Boden derzeit und trifft, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Zeitgeist der jüngeren Generation, Stichwort Nachhaltigkeit.
Das heißt, Luxus läuft eigentlich ganz gut oder zumindest bei einigen Marken. Jetzt habe ich vor kurzem einen Podcast mit Alex Trobitz zum Thema Hotel aufgenommen und er hat was Ähnliches berichtet. Also, dass gerade gute Luxusmarken, wenn sie genau dieses Extra bieten, gut laufen, aber auch vor allem Budgetkonzepte sehr gut funktionieren. Ist das im Handel auch so oder sind es vor allem so die Midscaler wie Zara und H&M, wenn wir im Bereich Fashion bleiben, die dann sehr gut funktionieren auf unseren High Streets?
Ja, ich glaube, man könnte sagen, die Polarisierung ist eigentlich die neue Mitte, ja. Also Polarisierung von Brands und nicht die Mitte. Das heißt also, absolute Discounter haben sicherlich weiter ihre Daseinsberechtigung, aber auch das High-End und das Storytelling. Das heißt also, ein Brand, was letztendlich eine Story hat, die sie weitergeben kann und lebt, die sind erfolgreich. Es findet ja viel auf den Social-Media-Plattformen statt. Und damit identifizieren sich auch die Käufer. Die gehen heute nicht mehr nur in den Laden und sagen, das T-Shirt gefällt mir oder nicht, sondern oft ist ja eine Story noch drumherum gebaut. Und das ist schon das Entscheidende. Das heißt also, es sind die Brands, die was Besonderes anbieten. Da gehört sicherlich auch ein Uniqlo dazu oder ein Zara etc., die sich momentan ein bisschen, oder auch so ein Arket von der H&M-Gruppe, die ja auch zuletzt, gerade jetzt, ich glaube heute in Wien, ihren neuen Store eröffnet haben, der auch super gut aussieht. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass jedes Konzept auch eine positive Außendarstellung hat und sehr viel in diesen Ladenbau investiert wird. Dann geht man dort rein und das ist auch so ein bisschen wie das Wohnzimmer und gehört letztendlich auch mit zum gesamten Brand dazu. Das, was sicherlich etwas schwieriger war, ist das, ich sage jetzt mal zum Beispiel das normale H&M-Konzept. Das hat sich aber auch jetzt nochmal neu etabliert. Ich war jetzt auch, ich glaube im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres in Stockholm, habe mir auch da nochmal das neueste H&M-Flagship angeschaut. Und das ist schon auf einem sehr hohen Niveau, was auch den Ladenausbau betrifft, was Click and Collect betrifft, was die Umkleideräume betrifft, was die Größe der Umkleideräume betrifft und. Das heißt also, auch diese etablierten Marken haben darauf reagiert, auf das Kaufverhalten auch reagiert und ändern das unmittelbar dann dementsprechend auch im Ladenbau.
Und jetzt haben wir gar nicht über einen sehr wichtigen Bereich gesprochen, und zwar die Gastronomie. Jetzt ist ja Mittagessenszeit. Wir blicken jetzt schon auf die Leute, die sich gerade was holen. Wie sieht es denn aus mit der Gastro? Gerade wenn wir auf den Sommer blicken, gucken die Gastronomen positiv oder eher ein bisschen düster in die nächsten Sommermonate?
Also jeder hat ja gedacht, dass nach der quasi Anpassung wieder nach oben der Umsatzsteuer die Gastronomie leiden wird. Ja, sie leidet etwas, aber eins muss man auch ganz klar sagen, Gastronomie gehört eben auch zum Zeitgeist dazu. Selbst wenn das Geld etwas knapper geworden ist, die Menschen wollen sich treffen und treffen sich eben gerne in Cafés, Bars, Kneipen, Restaurants etc. Und umso wichtiger ist es letztendlich, und das ist so ein bisschen das Ähnliche in der Polarisierung, wie ich vorher im Fashion gesagt habe, so ist es auch eine Polarisierung im Gastrobereich. Das heißt, das Spezielle ist das Entscheidende, wo es dann lange Schlangen gibt und wo dementsprechend auch wieder Social Media natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, um erfolgreiche Gastrokonzepte aus dem Boden zu stampfen. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl und gleichzeitig hatte ich schon gesagt, das ist natürlich auch unmittelbar entscheidend für die Qualität einer Straße. Je mehr Gastronomie ich in einer Straße habe, desto besser und auch in einem Shoppingcenter. Auch dort gibt es ein Umdenken, dass es nicht nur einzelne kleine Bereiche gibt, wo man eben Gastronomie findet, sondern man streut es mehr und mehr in diese ganzen Mall-Bewegungen auch rein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das war natürlich, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren deutlich anders. Da ist jede Gastronomie aus den Innenstädten verschwunden, weil es einfach auch zu teuer war. Und jetzt gibt es diese Umkehr, dass dementsprechend mehr Gastronomie auch in die durchaus Top-Lagen gehen können. Und das ist vielleicht auch entscheidend, dass es letztendlich gute Konzepte gibt, die entsprechend erfolgreich sind.
Und welche Art von Gastronomie läuft denn jetzt gerade ganz gut? Also sind das die, nee, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal mit Jens, ne? Dass das normale Steakhouse jetzt nicht mehr das Produkt ist, was gefragt ist, sondern vielleicht eher die jungen, hippen, weiß ich nicht, nenn mir ein paar Produkte oder Namen, die gut laufen.
Also ich glaube, das normale Steakhouse, also zum Beispiel so ein Blockhaus, funktioniert auch weiterhin ganz gut, weil es eben auch für Qualität steht. Auf der anderen Seite total richtig, es gibt eben auch viele Steakhäuser oder Dönerläden, die besonders sind, die frisch sind, oder Burgerläden wie Burgermeister in Berlin, die ja auch sehr stark expandiert haben, die einfach gute Qualität anbieten und gleichzeitig auch vom Ambiente natürlich dementsprechend ansehnlich sind. Ansonsten italienische Konzepte, ja, also die Klassiker wie L'Osteria und Co., die schon vor Jahren sehr erfolgreich waren, die sind natürlich weiter etabliert, aber dann gibt es 60 Seconds to Napoli, die vor einigen Jahren in, ich glaube, Nordrhein-Westfalen eröffnet haben und dort erfolgreich waren und die extrem jetzt expandieren. Und wusste ich auch nicht. Das Besondere ja an der Pizza ist letztendlich, dass sie 60 Sekunden und deswegen 60 Seconds to Napoli bei fast 500 Grad sozusagen in den Ofen kommen und dann diese besondere Qualität hat und dass anscheinend der Teig auch entsprechend lange sozusagen vor sich hin sich hinbewegen kann. Ich glaube, das sind insgesamt 72 Stunden, die sozusagen man dem Teig die Ruhe gibt und dann geht es erst in den Ofen. Und das sind natürlich so Geschichten, die auch animieren und gleichzeitig sind die Läden aber extrem gut auch ausgestattet und wie gesagt auch so ein Wohnzimmer oder sehr stylisch und. Und ansonsten fällt mir so ein Ma ein, also ich glaube Ma spricht man das aus, das ist ein koreanisches Streetfood-Konzept, das in Berlin entstanden ist und in Berlin einige Läden hat und jetzt auch nach München gegangen ist und das spricht eben auch eine gewisse Generation an, aber auch über verschiedene Altersgruppen. Und koreanisch, weiß ich nicht, wie oft du das schon gegessen hast, ist eben auch ein neues Segment neben italienisch, Steak und so weiter, was dementsprechend auch den einen oder anderen jetzt motiviert, dahin zu gehen.
Fun Fact, ich habe das erste Mal koreanisch im MTZ gegessen. Na, guck mal.
Da gibt es jetzt auch ein veganes oder vegetarisches Restaurant, relativ groß, bin da aber nicht reingegangen, aber fand ich auch ganz interessant.
Ja, wenn wir schon mal beim Thema Trends sind, welche Trends beschäftigen euch oder dich und deine Kollegen zurzeit? Oder lass es mich doch gerne anders formulieren, was erwartet die High Street als nächstes nach den ganzen Autohändlern?
Also, the next big thing hätte ich jetzt nicht in der Tasche. Das fällt mir nicht ein. Die Autohändler sind durchaus auch noch da und zeigen Präsenz. Aber ich bin bei dir, das wird sich sicherlich auch wieder ein bisschen mehr abkühlen oder noch mehr abkühlen. Das, was wir feststellen, ist, dass, was wir gerade schon besprochen haben, Gastronomie, sehr starker Nachfrager, die dementsprechend auch in sehr gute Lagen wollen und dort ihre Präsenz darstellen wollen. Was wir auch feststellen, ist so das gesamte Event-Thema und auch Gaming-Thema. Da gibt es sicherlich auch einige.
Das Axtwerfen meinst du?
Genau, ja. Gibt es sicherlich einige Konzepte, die verstärkt auf der Suche sind, auch durchaus anmieten. Aber auf Vermieterseite gibt es natürlich einige Ressentiments noch, was das Thema dann eventueller Wiederverkauf auch betrifft und. Aber das ist schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und auch das Thema Fitness ist wieder mehr im Fokus, die durchaus auch Erdgeschossflächen nehmen, auch als Antrittsflächen oder dann nach oben gehen. Also ist eben auch wichtig, Fitness funktioniert, ist Teil des Lebens und da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Bereiche, ja, vom Cycling über Boxing, über Bootcamp und so weiter.
Und ich Yoga jetzt grade, und Pilates.
Ja, genau. Und ich bin jetzt letzte Woche gerade im Münchner Büro gewesen und da geht man ja von der Maxi sozusagen die Seitenstraße runter. Und da gibt es einen Laden, der stand mehrere Jahre leer. Halt das Typische hinter der 1A-Lage, die nächsten 20, 30 Meter, da passiert nicht viel, kaum Frequenz und, und. Und da hat jetzt ein Bootcamp aufgemacht. Das heißt also, und da war auch richtig Betrieb, also da gab es richtig Kurse und so weiter und so fort. Also das merkt man schon, dass die auch mehr und mehr in die Innenstädte kommen und einfach diesen Lifestyle jetzt aufgreifen.
Ja, das ist hier in Frankfurt, finde ich, auch sehr extrem oder also sehr, sehr positiv, wenn man hier arbeitet. Du kannst eigentlich in 5 Minuten zu mindestens 5 bis 10 ja, Fitnessangeboten gehen, ob du das irgendwie vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach der Arbeit machst. Das hat sich echt also positiv entwickelt aus meiner Sicht.
Ist glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass die Innenstädte auch weiter lebendig sind und bleiben, auch was das Thema Office betrifft. Weil hier hast du letztendlich die Infrastruktur. Du kannst dich nicht nur mit den Kollegen im Office treffen, sondern kannst dich auch mit Kunden, Freunden und Office-Kollegen natürlich draußen in der Gastronomie treffen und dich austauschen. Und gleichzeitig hast du solche Sportprogramme, wo du hingehen kannst und einfach eine halbe Stunde oder Stunde eben in deiner Mittagspause auch das machen kannst und sozusagen in deinen Zeitplan einbauen kannst. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig für die, nicht nur für die jüngere Generation, sondern auch für einen Großteil der Bevölkerung heutzutage.
Ich hätte jetzt auch erwartet, dass du beim Thema Trends die 3 Buchstaben ESG nennen wirst.
Ja, das ist auch weiter ein wichtiges Thema. Allerdings muss man sagen, dass gerade bei den Investoren auch vielleicht so ein bisschen rüberschwappend aus den USA der Trend, dass man das ein bisschen ganzheitlicher sieht und nicht nur auf das Thema ESG geht, sondern es muss eben auch funktionieren. Wir hatten jetzt gerade auch die Diskussion im Food-Segment, im Gastro-Segment oder im Food-Segment, also bei Supermärkten und, wo letztendlich der Energiebedarf sozusagen von dem Nutzer sehr hoch ist aufgrund der Kühlaggregate und so weiter und so fort. Und da kannst du das Gebäude noch so klimaneutral herstellen. Du kommst nicht auf Werte, die sozusagen ein Stranding am Ende dementsprechend ausschließen. Und da muss man natürlich so ein bisschen drüber nachdenken, was ist sinnvoll oder was ist nicht sinnvoll. Und da ist, glaube ich, die Immobilienwirtschaft schon so, dass sie etwas komplexer das Thema auch anfasst. Es gibt viele Investoren, für die ESG weiter sehr, sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, das ist auch ein Großteil, aber es ist nicht mehr das allumfassende Hauptthema in diesem Jahr. Das hat sich so ein bisschen verändert. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn man mal Richtung Mieterschaft schaut, die gucken schon drauf.
Und zum Schluss nur noch eine Frage. Was erwartest du dir von 2025? Wird es wieder so eine Jahresendrallye für dich und dein Team geben?
Das wäre natürlich zu wünschen, aber da bin ich auch Realist und auch eigentlich sehr demütig. Man muss feststellen, ja, wir hatten letztes Jahr einen super Run am Ende des Jahres noch, konnten alles eintüten, was wir eintüten konnten. Anfang des Jahres ist es auch wieder sehr gut gelaufen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber das ist so der normale Zyklus, glaube ich, in jeder Asset-Klasse, in jedem Team, wie auch immer, dass es mal hoch, mal runter geht. Und ich bin aber guter Dinge, dass weiter die Retail-Klasse oder die Asset-Klasse Retail eine ganz, ganz wichtige und interessante Asset-Klasse ist und bleibt und wir dementsprechend viel zu tun haben. Wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass die Zinsen stabil bleiben beziehungsweise vielleicht noch weiter nach unten geht, dass es geopolitisch nicht zu größeren Verwerfungen kommt, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht jetzt die Hoffnung, die jetzt langsam so ein bisschen aufkeimt, auch in der Realität umgesetzt werden kann und damit natürlich auch das Konsumvertrauen wieder mehr steigt und entsprechend mehr konsumiert wird und die Umsätze in den einzelnen Läden nach oben geht. Aber ich mache das ja, wie du weißt, schon fast 25 Jahre. Es gab, Retail ist Wandel, ja, das ist ja der normale Spruch, den jeder sagt.
Ich glaube, den sagst du in jedem Podcast.
Wahrscheinlich. Und das hält einen aber auch immer so ein bisschen under fire sozusagen, weil der eine, wie du es auch gerade gesagt hattest, was mit den Autofirmen, ja, die sind dann halt irgendwann weg, dafür gibt es wieder neue. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es im Handel wirklich Wandel gibt, auch das Thema künstliche Intelligenz, mal sehen, wo uns das noch alles hinführt. Und von der Seite her finde ich es ganz spannend. Und auch das Thema Lebensmittel ist vor Jahren eigentlich mit spitzen Fingern angefasst worden von den Investoren. Und nach oder zu Corona hat man eben festgestellt, das ist eine super stabile Asset-Klasse. Das nehme ich mir mal ins Portfolio rein. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt geworden, obgleich Corona so einschneidend war. Aber am Ende hat es uns da auch weitergebracht.
Also wird Retail wieder Office vom Thron stoßen oder nicht?
Also ich hatte gerade ein Gespräch auch mit meinem Kollegen, dem Frank Gockeln, der ja für die Office-Asset-Klasse verantwortlich ist. Und er sagte auch, wie viel sie momentan zu tun haben. Wenn man sich mal die ganzen Office-Flächen allein in Frankfurt anschaut und auch in den einzelnen Städten, dann wird Office immer eigentlich mit die wichtigste Asset-Klasse sein und bleiben. Das war jetzt mal ein gewisser Zeitraum, wo es natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht hat, sozusagen die roten Lichter der Asset-Klasse Office zu zeigen. Aber da bin ich auch Realist, dass letztendlich Office weiter eine dominierende Rolle hat. Man darf allerdings nicht vergessen, wir waren im Retail auch mal sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Shopping Center, was letztendlich in den vergangenen Jahren natürlich auch nicht Flavor of the Month war, sondern das letztendlich auch mit spitzen Fingern nur angefasst worden ist. Da gibt es eine Verschiebung. Die Preise sind nach unten gegangen. Der Einkauf von Shopping Center ist wieder attraktiv geworden und gleichzeitig ist die Performance in guten Shoppingcentern eben sehr, sehr gut, beziehungsweise auf Vor-Corona-Niveau. Und gleichzeitig sind die Mieten aber auf Marktniveau. Und das ist interessant auch für Angelsachsen und andere internationale Akteure, die Einstiegspreise sozusagen bei Shoppingcenter wieder interessant finden. Und da könnte es durchaus sein, dass da vielleicht auch nochmal entsprechend Transaktionsvolumen in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren umgesetzt werden kann.
Ja, perfekt. Dann nehmen wir wahrscheinlich die nächste Folge zum Thema Shopping Center auf. Ich danke dir für deine Zeit, Christoph.
Sehr gerne.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.